Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Unser Sachbuchmagazin. Ein Jahr nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, ein Jahr des Kriegs. Das ist ja ein Thema, wenn man darüber redet. Sie kennen das wahrscheinlich, die Gespräche, die entgleisen gleich völlig. Ich habe zwei Menschen eingeladen, mit denen gesprochen, die versuchen, diese Gespräche besser zu führen. Juana Hassoun, sie ist Deutsch-Palästinenserin, im Libanon geboren, und Shai Hoffmann, Berliner Jude mit israelischen Eltern. Und seit dem Oktober 2023, da gehen die beiden an Schulen und reden mit Jugendlichen über Israel und Palästina, über diesen Krieg, über den Terror und den Nahostkonflikt. Und jetzt kommt noch die jüngste Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon dazu. Shai Hoffmann, Juana Hassoun, herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Tag, Herr Rapphansel.
Guten Tag.
Frau Hassoun, Sie sind ja mit 6 Jahren aus dem Libanon nach Deutschland gekommen, 1989 war das. Was empfinden Sie angesichts dieser jüngsten Eskalation?
Ich habe sehr große Angst, sehr große Sorge um den Libanon, um die Menschen vor Ort, weil ich auch Verwandte und Freunde dort habe und ich natürlich am eigenen Leib spüren musste, was Krieg bedeutet. Und deshalb denke ich unabhängig von Politik daran, was es auch mit den Menschen macht. Vor allem, weil die Gesundheitsversorgung im Libanon katastrophal ist.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwierig es ist, darüber zu reden, wenn man familiär persönlich betroffen ist. Ich sehe nur, wie schwer es mir selber fällt, obwohl ich nicht familiär betroffen bin. Und Sie versuchen also diese Gespräche. Ein Projekt Trialog nennen Sie das in Schulen. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, das heißt auch Trialog, was wir machen, das grenzt an Wahnsinn, sich als Palästinenserin und als Jude so zu exponieren. Wir stellen uns mitten in die deutsche Gesellschaft mit all ihren Identitätskrisen und sagen, prügelt auf uns ein. Warum tun Sie sich das an, Shai Hoffmann?
Vielleicht, weil wir Träumer und Träumerinnen sind. Vielleicht, weil wir uns erhoffen und wünschen, dass die Gesellschaft irgendwann sich öffnet hin zu der Empathiefähigkeit für beide Seiten. Dass wir aufhören, in Lagern zu denken und polarisiert zu sein, sondern wir Empathie empfinden für alle Menschen, die am 7. Oktober, aber auch danach in dem schrecklichen Krieg Israels im Gaza getötet wurden. Und ich glaube, oder wir glauben ganz fest daran, dass Schule der Inkubationsort ist, um die potenziellen Erwachsenen, EntscheidungsträgerInnen von morgen zu erreichen und dafür zu sensibilisieren.
Und das haben Sie ja unmittelbar nach diesem 7. Oktober angefangen. Sie haben ein paar Tage später schon ein Social-Media-Posting veröffentlicht. Wir kommen an Ihre Schule und bieten Trialoge an. Die ersten Anfragen, die sind gleich am ersten Tag gekommen, lese ich in Ihrem Buch. Frau Hassoun, wissen Sie noch, mit welchen Erwartungen oder Zielen oder Sorgen Sie in die erste Schule gegangen sind?
Wir waren auf jeden Fall sehr gespannt. Wir wussten, dass das auch eine Schule ist, die sehr engagiert ist und auch alles dafür tut, damit ein Dialog auch in der Schule möglich ist. Und wir wurden sehr herzlich empfangen. Es war auch am ersten Tag emotional. Es kam schon direkt zu Tränen von Schüler und Schülerinnen, die Angst hatten. Angst davor, ob jetzt ein dritter Weltkrieg ausbricht. Also diesen Dialog werde ich natürlich auch nicht vergessen. Und es war trotzdem ein sehr respektvoller Umgang miteinander. Und ich glaube, einen besseren Einstieg in einen Trialog hätten wir eigentlich gar nicht haben können.
Ja, absolut.
Das ist wunderbar, aber es ist, glaube ich, nicht immer so gut gelaufen. Shai Hoffmann, ich lese, dass es zwischendrin auch immer wieder Vorwürfe gab. Dann galten Sie da als Hamas-Helferin oder als Völkermordunterstützer. Dass es quasi so gar keinen dazwischen mehr gibt.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was uns sehr betrübt und erschreckt zum Teil. Diese Fähigkeit, Grautöne zu sehen, Komplexitäten anzuerkennen, die gibt es so gut wie gar nicht. Und das hat diverse Gründe in unseren Augen, aber das ist etwas, was uns wahnsinnig mitnimmt und auch dazu geführt hat, dass wir irgendwann mal auch einfach nicht mehr so intensiv an Schulen gehen konnten und wirklich auch eine Pause machen mussten, weil wir selbst gemerkt haben, mit welchen zum Teil Vorurteilen auch wir in solche Räume gekommen sind, also in die Schulen gekommen sind. Und deswegen haben wir erstmal
Sie selber
eine Pause machen müssen, ja. Also das prägt einen, wenn man die ganze Zeit mitbekommt, dass ja, Schüler und Schülerinnen in der Klasse beispielsweise das Leid der Juden und Jüdinnen und der Opfer beziehungsweise auch Hinterbliebenen des 7. Oktobers gar nicht mehr sehen und ansprechen, dann macht das was mit einem. Und man guckt sich genau diese Menschen an, die das sagen. Und ja, man bekommt auch ein bisschen Angst vor sich selbst irgendwie, weil man so ein bisschen auch zweifelt an auch durchaus an der Arbeit vielleicht.
Und ja, vielleicht auch am Leben in diesem Land, wie das funktionieren kann. Ein Kapitel, das trägt die Überschrift Unwissen, Unsicherheit und Unbehagen. Und das handelt davon, wie das ist, so als Palästinenserin oder als Jude in Deutschland zu leben. Und darin beschreiben Sie das, wie Sie das erleben. Ich möchte das mal umdrehen, diese Gesprächssituation in dem Buch, und Sie jetzt quasi jeweils übereinander fragen, was Ihnen davon im Herzen geblieben ist. Frau Hassoun, wie erlebt denn Shai Hoffmann sein Leben als Jude in Deutschland?
Shai ist ein sehr neugieriger Mensch. Er geht mit offenen Herzen und offenen Augen auf Menschen zu und spricht sie respektvoll und sehr neugierig an. Ich bin jedes Mal fasziniert. Aber auch Shai Hoffmann muss sehr viel ertragen, wenn er in den Schulen ist. Sehr viel an Antisemitismus, sehr viel an Israelfeindlichkeit. Und ich stehe manchmal da und frage mich, wie geht's ihm gerade? Und das treibt mich auch um. Ich bin immer wieder froh, dass wir uns haben und dass wir wissen, was wir auch einander haben und dass wir die gleichen Werte teilen.
Herr Hoffmann, wie erlebt Johanna Hassoun ihr Leben als Palästinenserin in Deutschland?
Boah, das hat mich gerade richtig berührt, Johanna, vielen Dank. Ja, Johanna Hassoun kämpft, glaube ich, ganz, ganz viele kleine Kriege mit der Gesellschaft, mit ihren Beobachtungen, wie auch die Politiker und Politikerinnen mit der Situation im Gaza umgehen und mit den Palästinenserinnen und Palästinenserinnen umgehen. Sie schaut, glaube ich, auch ja, sehr, sehr erschrocken auf die anfänglichen Demonstrationen, die zum Teil auch präventiv verboten wurden. Ja, ich glaube, dieser Kampf, um gesehen zu werden und gehört zu werden, ist einer, der sie sehr schlaucht und der auch nicht selten dazu führt, dass sie einfach sagt, Shai, ich kann einfach nicht mehr. Ich brauche jetzt eine Pause. Ich möchte auch vielleicht dieses oder jenes Interview nicht mehr machen, weil ich auch daran zweifle, was das überhaupt bringt für die Palästinenser und Palästinenserinnen.
Dabei ist ja eine ganz zentrale Erkenntnis, eine, ich muss ja fast leider sagen, banale Erkenntnis, nämlich Jüdinnen, Juden und Palästinenserinnen, Palästinenser müssen einander nicht hassen. Das schreiben Sie in Ihrem Buch.
So ist es.
So einfach kann es sein.
So einfach müsste es ja eigentlich sein. Was bewegt das in Ihnen, Frau Hassoun, dass man das überhaupt aufschreiben muss?
Es ist traurig, dass wir überhaupt es benennen müssen. Aber da die Gesellschaft, die politische Lage uns in ein Licht drückt, wo wir uns nach außen hassen müssen, bleibt uns nichts anderes übrig, als immer wieder zu betonen, dass wir es weder wollen noch müssen. Und vor allem nicht, weil wir jüdisch oder muslimisch sind oder palästinensisch oder israelisch. Wir können bestimmte Eigenschaften nicht gut finden, aber Hass bringt Menschen um. Und Hass destabilisiert einfach unsere Gesellschaft und das brauchen wir nicht.
Ich möchte sagen, wir sind ja Projektionsflächen. Wir sind Projektionsflächen, die wir aber selbst, also wir wollen diese Flächen selbst belegen. Und wenn wir uns dafür proaktiv entscheiden, miteinander ins Gespräch zu gehen und vielleicht die Basis setzen dafür, dass ich das Leid der Palästinenser und Palästinenserinnen sehe und anerkenne, dann ist schon mal eine ganz große Fläche ist schon nicht mehr verfügbar, um sie zu projizieren. Und darum geht es uns.
Dieses Buch, ich habe das so empfunden, das ist wirklich durchzogen von Schmerz. Da hilft auch wirklich keine Triggerwarnung gegen den Krieg. Da kann es keinen Safe Space geben. Das schreiben Sie auch an einer Stelle. Wir brauchen da keinen Safe Space, sondern einen Braver Space, Herr Hoffmann. Also einen Raum des Mutes. Mhm. Können Sie das erklären?
Ja, unbedingt. Gerade im Raum Schule, glaube ich, ist die Bildungslandschaft so architektiert worden über die letzten Jahrzehnte, dass Gefühle keine Rolle spielen, dass die eigene Meinung oft leider nicht so viel wert ist, beziehungsweise politische Bildung ja auch immer weiter eingeschränkt wird, beziehungsweise nicht eingeschränkt, aber vielleicht auch aus Ressourcengründen nicht unterrichtet werden kann.
Ich hätte den Eindruck, dass es gerade zu Nahost vielleicht tatsächlich ein Übermaß an Gefühlen und Meinung gibt und einen riesigen Mangel an Wissen. Ist das nicht so?
Ja, absolut. Und genau, okay, das ist das Problem.
Okay.
Es gibt nämlich das ursprüngliche Instrumentarium, was entwickelt wurde, um beispielsweise den Nahost-Konflikt zu thematisieren oder andere Konflikte zu thematisieren, die gelten nicht mehr. Die gelten nicht mehr, weil wir gesehen haben, was in Schulklassen auf Schulhöfen nach dem 7. Oktober passiert ist. Nämlich eine, ich nenne es jetzt mal, eine Emotionsexplosion. Mhm. Ja? Wir sagen Gewalt zwischen Lehrkräften und SchülerInnen. Und Gewalt ist niemals eine Lösung. Das heißt, wir müssen zusammenkommen. Wir müssen wieder einander in die Augen schauen und Lehrkräfte, die ja auch mit einer bestimmten Perspektive, mit bestimmten Meinungen in einen Raum kommen, müssen diese dringend überdenken. Und diese Braver Spaces, das sind Räume, in denen Schüler und Schülerinnen mutig sein können, ihre Gefühle zu äußern, ehrlich darüber zu sprechen, was sie denken, wie sie als vielleicht Betroffene oder auch Nicht-Betroffene diesen Konflikt oder diesen Krieg wahrnehmen, ohne dass vielleicht auch eine Lehrkraft, und das passiert leider auch, eine Lehrkraft ihnen abspricht, etwas fühlen zu dürfen oder vielleicht auch etwas äußern zu dürfen.
Es muss trotzdem sehr schwierig sein, aus diesem offenen Aussprechen von Gefühlen eben nicht wieder in den offenen Streit zu geraten. Frau Assun, Sie haben da ja Konzepte entwickelt. Sie haben auch, glaube ich, so Einstiegsfragen, mit denen Sie diesen Gesprächsraum eröffnen. Wie machen Sie das ganz praktisch?
Also wir stellen erstmal die Frage, woran musst du denken, wenn du Israel-Palästina hörst? Mhm. Wer von euch ist persönlich betroffen, hat palästinensische oder israelisch-jüdische Wurzeln? Und diese Einstiegsfragen, vor allem der Betroffenheit, aber auch der Begrifflichkeiten, zeigt uns auch, wie emotionalisiert oder wie politisiert sind die Schüler und Schülerinnen. Aber der Kern unserer Trialoge sind die Gefühle. Es gibt keinen Konflikt aus unserer Perspektive auf der Welt, der so stark emotionalisiert wird in der Ostkonflikt. Und deshalb müssen wir mit diesen Gefühlen arbeiten. Wir müssen mit der Wut arbeiten, mit dem Schmerz arbeiten, mit der Trauer. Und da kommt unglaublich viel auch teilweise menschenverachtende Aussagen, Fehlinformationen. Wenn diese Aussagen kommen, ist es wichtig, dass wir nicht sofort in einen Streit geraten, sondern erstmal aushalten, was gesagt wird, um sich später anhand unserer persönlichen Geschichten, anhand einer Fragerunde, sie dann auch einzuordnen. Mhm. Nur weil wir alles zulassen, bedeutet nicht, dass wir es stehen lassen. Wir ordnen es ein.
Und wahrscheinlich auch überhaupt sich bewusst zu machen, dass das gerade Gefühle sind, die da aus mir sprechen. Ich finde das ganz clever, wie Sie das im Buch machen. Das ist ja ein Gesprächsband zwischen Ihnen beiden, oft in wörtlicher Rede. Dann gibt es immer wieder Faktenkästen und dann kommen immer wieder Fragen an mich als Leser. Mhm. Fragen wie: Verspürst du eigentlich gerade den Impuls, dich auf eine Seite zu schlagen? Mhm. Stresst dich das gerade? Was geht da in dir vor? Also Sie versuchen mich da schon auch in so einen Trialog zu verwickeln, oder?
Ein bisschen.
Ein bisschen.
Ja. Deswegen heißt das Buch auch Trialog. Weil wir natürlich miteinander im Gespräch sind, aber wir möchten den Leser und die Leserin einladen, eben auch ins Gespräch zu kommen.
Wenn ich nochmal bei dem Gedanken bleibe, was an diesen Kniffen, die Sie anwenden, kann ich vielleicht auch in meinem eigenen Leben anwenden, in der Familie, mit Freundinnen, mit Kollegen. Sie sagen ja auch in Ihrem Buch, wir müssen uns drei Sachen eigentlich erstmal überlegen. Das erste wäre, was will ich eigentlich bezwecken mit dem Gespräch, Herr mhm. Hoffmann?
Ja, die Intention, genau. Also in sehr polarisierten Schulklassen und sehr politisierten Schulklassen hören wir oft Genozid, Apartheid. Also was möchte ich als Sender oder Senderin meinem Gegenüber eigentlich sagen? Bin ich bereit, sozusagen nicht nur zu senden, sondern auch zu empfangen? Oder möchte ich nur senden, um mein Gegenüber zu verletzen und ihm zu zeigen, hier, das ist das Mindeste, was sozusagen da sein muss, damit ich mit dir ins Gespräch gehe, dass du anerkennst, dass das, was Israel macht, ein Genozid ist, dann wird es wahrscheinlich, gut, wir gehen natürlich darauf ein, aber vielleicht da draußen, wenn Menschen jüdisch sind, werden sie vielleicht sagen so, hey, ich habe da eine andere Meinung. Und wenn diese Meinung keinen Platz hat in diesem Raum, dann wird dieser Dialog nicht zustande kommen. Das heißt, diese Intention ist uns ganz wichtig zu hinterfragen.
Und diesen Raum sprechen Sie an, Frau Hassoun. Der Raum, das Setting, das ist das Zweite, was wir uns überlegen sollen. Was wäre denn ein guter Raum, ein gutes Setting, damit ein Gespräch konstruktiv laufen kann?
Wir können auch in einem Dialog ein Braver Space kreieren und mhm. sagen, Das ist jetzt unser Braver Space, um darüber zu sprechen. Wir hören uns jetzt zu, respektvoll zu. Wir akzeptieren die Meinung des anderen. Wir können auch unterschiedliche politische Haltung sein. Allerdings sollten wir uns auf eine Kernintention oder Kernbotschaft
besinnen. Also diese Spielregeln wirklich vorher gemeinsam vereinbaren,
ja,
auszusprechen.
Und es geht nicht darum, den anderen zu überzeugen, sondern erstmal zuzuhören. Und vor allem, wenn wir mit Betroffenen sprechen, sollten wir Mindestmaß an Respekt haben, auch ihren Schmerz anzuerkennen und sie nicht als nur als Täter oder Opfer zu sehen.
Das ist ja das Dritte, was mir fast das Schwierigste erscheint. Herr Hoffmann, nicht bewerten und trotzdem Haltung zeigen. Wie um Himmels Willen geht das?
Oh, nicht bewerten und Haltung zeigen, das ist ein ständiger inneres Kalibrieren auch des eigenen Wertesystems und auch des Bewertens dieser ganzen Nachrichten, die selbst auf einen einprasseln. Und natürlich haben wir mittlerweile eine gewisse Resilienz auch entwickelt. Und auch weil wir betroffen sind, versuchen wir so ein Stück weit auch zurückzutreten und das nicht allzu persönlich zu nehmen. Denn wie Sie auch eingangs schon sagten, es gibt ein wahnsinnig großes Unwissen zu dem Thema Israel-Palästina. Also viele sind erst seit dem 7. Oktober sehr politisiert und auf den Straßen, negieren vielleicht auch die Nahost-Konflikt-Geschichte, die ja Jahrzehnte alt ist. Das heißt, es ist so ein komplexes Thema und deswegen finde ich die Intention, in ein Gespräch zu gehen und vielleicht erstmal anzunehmen, dass mein Gegenüber erstmal nichts Böses vorhat, wäre eine richtige Haltung.
Jetzt könnte man denken, wie toll, Sie führen diese Gespräche, da entsteht was Konstruktives. Sie warnen aber auch so ein bisschen vor dem Überschätzen in Ihrem Buch und schreiben auch, man darf das hier natürlich jetzt auch nicht den Fehler machen, das zu übertragen. Also bloß, weil hier eine Palästinenserin und ein Jude friedlich und vertrauensvoll miteinander sprechen, heißt das nicht im Nahen Osten, die sollten doch einfach mal miteinander reden. Das heißt, wie groß ist wirklich Ihr Vertrauen, Frau Hassoun, in die Kraft des Dialogs oder Trialogs?
Wenn es um uns zivilgesellschaftlichen Akteure geht, wenn es um die Würde des Menschen und Menschenrechte geht, dann habe ich ein großes Vertrauen da drin. Worin ich leider kein Vertrauen habe, ist, dass unsere Botschaft bei der politischen Führung ankommt und sie das vielleicht anwenden, weil da natürlich andere Interessen da sind. Aber ich habe ein sehr großes Vertrauen in uns als Zivilgesellschaft, als Menschen und hoffe, dass wir bei uns erstmal anfangen können, um etwas zu verändern.
Und uns ist natürlich auch wichtig zu betonen, dass uns sehr bewusst ist, dass es vor Ort enorme strukturelle Asymmetrien gibt, die wir auch ansprechen in Räumen, die wir kreieren. Vielleicht nicht unbedingt in Schule, weil wir eben auch diese beiden Hüte aufhaben als politische BildnerInnen, aber eben Betroffene. Und zwischen diesen beiden Hüten hin und her zu wechseln, ist dann auch manchmal eine große Herausforderung.
Bei allen Schwierigkeiten, Ihr Schlusskapitel, Herr Hoffmann, trägt den Titel Hoffnung trotz allem. Was ist das für eine Hoffnung?
Es ist vor allen Dingen eine Hoffnung, dass in dem Raum, in dem wir hier wirken, in Deutschland, dass wir vielleicht dazu beitragen, mit diesem Vorschlag des Miteinandersprechens, dass mehr Menschen sensibel dafür werden, dass wir vielleicht Antisemitismus nicht mit Rassismus bekämpfen oder dass wir uns als Gruppen, Muslime, Musliminnen, Juden, Jüdinnen, nicht gegeneinander aufspielen. Das passiert leider zunehmend und zusehends, auch von politischer Ebene, auch von gesellschaftspolitischen Akteuren und Akteurinnen. Und das ist vielleicht die Hoffnung, dass das Buch hier dazu beiträgt, dass man einen Raum schafft, in dem wir uns auf Augenhöhe begegnen und ja, gemeinsam anerkennen, dass es so viel Schmerz, so viel Trauer und Trauma gibt.
Shai Hoffmann und Johanna Hassoun mit ihrem Buch Trialog im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen beiden sehr.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das ist ein Gesprächsprojekt an Schulen, das beide zusammen machen und eben ein Buch Trialog, wie wir über Israel und Palästina sprechen. Bei Quadriga erschienen für 22 Euro.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.